Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, wir haben ja vor kurzem erst in diesem Podcast über musikalische Funde gesprochen. Ja. Jetzt hat sich noch einmal ein Fund ereignet, allerdings nicht in unseren Breiten, sondern in New York. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, im Morgan Library and Museum in Manhattan. Da hat ein Kurator ein paar Papierstapel durchgeschaut und plötzlich hat er ein kleines Blatt Papier in der Hand. Links oben steht Walz. Mittig oben steht Chopin und drunter recht fetzig notiert sind 48 Takte Musik.
Ja, ist schon ein bisschen was. Kann schon
es ist nicht nichts. Es ja, kann schon nichts. Nein. Dieser Kurator hat das Blatt fotografiert, hat dann zu Hause vom Foto abgespielt, das am Klavier nachgespielt. Und das hat nur 80 Sekunden gedauert. Und wie das geklungen haben könnte, ungefähr zumindest, können wir uns jetzt anschauen. Wir hören uns jetzt nämlich an, wie das klingt, wenn das der berühmte Pianist Lang Lang spielt. So hat das geklungen und allein das, was der berühmte Pianist Lang Lang gespielt hat, deutet schon darauf hin, wie diese Geschichte ausgeht. Man hat dann nämlich natürlich allerlei Analysen angestellt, unter anderem die Handschrift dieses Papiers. Chopin hatte zum Beispiel, wie man weiß, eine ganz eigene Art, den Bassschlüssel zu notieren. Mhm. Und anhand dieser Analysen wurde dann festgestellt, dass es sich um ein authentisches Stück von Chopin handelt und zwar um ein völlig unbekanntes. Walzer in A-Moll wird das jetzt mal genannt. Und es ist offenbar die erste solche Entdeckung seit über 50 Jahren.
Was Chopin betrifft. Das kann genau. Ich mir vorstellen. Ja, weil Chopin ist ja an sich sehr gut aufgearbeitet durch seinen Freund und Sekretär Fontana. Also, wenn man mir das so vorspielt, ich glaube nicht, dass es echt ist.
Wirklich? Gestanden.
Nein, ich glaube es nicht. Also ich weiß nicht, wer das jetzt für echt befunden hat. Ich meine, eine eigene Art, einen Bassschlüssel zu machen.
Ja, das war jetzt ein von mehreren.
Klar, also das kann man ja auch fälschen. Aber also ich glaube deswegen nicht, dass es echt ist, weil wenn das, was Lang Lang jetzt gespielt hat, das ist, was auf dem Papier steht, ohne Wiederholungszeichen, dann halte ich das für ein Gerücht schon deshalb. Wenn Chopin selbst einen Walzer skizziert, aufzeichnet, der ja nicht ganz sein kann, weil er hatte die Walzer, von ihm sind ja alle länger, selbst der Minutenwalzer, der sogenannte, dauert länger, den wir schon einmal bei den kurzen Musikstücken abgehandelt haben in unserem Podcast. Also wenn jemand Ideen notiert für den Walzer, dann schreibt er sich die Themen auf, die er da verarbeiten will. Aber das ist ja quasi zweimal dasselbe. Und dass jemand, der eine Notiz macht von etwas, was er gern ausarbeiten möchte, die zweimal dieselbe Einleitung, die noch dazu sehr unchopinesk, sehr laut wird, kommt mir schon komisch vor, aber kann natürlich sein alles. Ja. Aber dass er das zweimal hinschreibt, das braucht er nicht zweimal hinschreiben, wenn er sich's nur so aufschreibt, ja. Und wenn er den ganzen Walzer komponiert hätte und in Reinschrift gemacht hätte, dann hätte er es vielleicht so geschrieben, nur dann würde der weitergehen. Also das kommt mir sehr komisch vor. Und das, was Melodie ist, ist schon ein bisschen sehr, als ob es KI gemacht hätte, oh, die du mit allen Chopin-Walzern filterst. Und es sind also viele Bewegungen drin, zumindest zwei Motivähnlichkeiten, die so ähnlich in anderen Chopin-Walzern drinnen sind. Also du, mir, wenn man das vorspielt, ich glaube es nicht. Aber ich
du
bin.
Hörst du noch ein paar Ungereimtheiten? Ja. Ich kann dir nur erzählen, was berichtet worden ist. Und die New York Times hat als erstes über diese Entdeckung berichtet. Es ist offenbar keine Reinschrift, also es ist mehr eine Skizze.
Eben.
Es sind offenbar auch ein paar Fehler in der Notation drinnen. Also es wurde offenbar von niemandem korrigiert. Und es ist auch unsigniert, was vielleicht darauf hindeuten kann, dass er das noch nicht abgeschlossen hatte. Und weil du gesagt hast, so unüblich laut, es ist tatsächlich ein dreifaches Forte an einer Stelle vermerkt. Ist das dann ein Fortissimo oder wie nennt man sowas dann eigentlich?
Ja, Fortissimo oder dreifaches Forte.
Also lauter als laut als laut.
Ja, wobei das ist etwas, was beim dezenten Chopin so gut wie nie vorkommt. Ja. Und dass er das in so eine Skizze hineinschreibt, wenn er es wirklich so laut haben will, was bei ihm wirklich, also ich glaube, sehr selten ist, wenn überhaupt, dass er das dann zweimal aufschreibt, obwohl das ja wirklich nur eine Idee ist, es genügt ja, wenn man es einmal hinschreibt, diese Introduktion und dieses Melodie, die eher zusammengestoppelt wirkt. Ich meine, wenn man jetzt weiß, was Chopin für ein Melodiker war und wie er solche Gedanken weiterführt und über die Takte hinzieht, dann ist es, also mir kommt das ein bisschen komisch vor.
Gut, wir wollen in der heutigen Folge ja auch gar nicht jetzt Überlegungen anstellen, wie authentisch das sein kann. Das sind wir, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht die Chopin-Experten und Handschriftexperten
schon,
und so weiter.
Das muss schon genau untersuchen.
Aber für uns ist das natürlich ein wunderbarer Anlass, um über Chopin zu sprechen, weil das haben wir noch nie gemacht. Und ich finde es ja auch spannend, weil wir eben vor kurzem erst über die vielen Mozart-Entdeckungen geredet haben, die eben da ja in einer Tour quasi passieren. Und da haben wir ja auch erörtert in dieser Mozart-Folge, dass es auch deswegen so oft Mozart-Entdeckungen gibt, weil dieser Typ zum einen sehr produktiv war und sehr viel geschrieben hat. Und zum anderen gibt es auch schon sehr viele Kompositionen, die als verschollen gelten, wo es also Einträge im Köchel-Verzeichnis gibt oder wo es schon einmal irgendwelche Überlieferungen, Erwähnungen in Briefen und so weiter gab und nur das Notenblatt ist halt verschollen, das taucht dann langsam wieder auf.
Genau, weil man weiß, dass es das Stück gibt, aber man weiß nicht, wo es ist und man hat einfach keine Kopie davon. Bei solchen Dingen ist die Musikwissenschaft und die Musikwelt auch schon gefoppt worden.
Okay.
Es gibt zum Beispiel auch von Joseph Haydn einen Katalog seiner Werke, an die er sich erinnert hat, und da ist eine Folge von 6 Klaviersonaten, wo es jeweils die Anfänge gibt, so wie Mozart das in seinem Werkverzeichnis gemacht hat, die ersten Takte hineingeschrieben und Sonate C-Dur, Sonate F-Moll oder wie auch immer. Also mit Datum versehen und das gibt. So weiß man, dass es gibt eine 6er-Folge von Sonaten, von Klaviersonaten von Haydn, die es heute nicht gibt, weil wir wissen zwar die Anfänge, aber mehr wissen wir nicht. Und das hat ein Fälscher wirklich so, muss man sagen, kongenial hergestellt. Der hat diese Anfänge genommen, so wie sie notiert sind.
Und weiter komponiert.
Aus dem halt im Haydn-Stil 6 Sonaten. Das ist wie die Hitler-Tagebücher.
Davon also abgesehen, so dass es ein Betrug ist, muss man sagen, ist das schon auch
eine Leistung. Das ist eine gewaltige Leistung. Und es war so, dass das sogar schon, dass das auf Platte aufgenommen wurde.
Wahnsinn.
Von einem Wiener Pianisten. Dann ist das aufgeflogen und das war natürlich dann irgendwie sehr peinlich, weil alle sind drauf reingefallen und haben gedacht, na, das könnte schon von Haydn sein. Also so genauso könnte das von Chopin sein. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber ich
also, wir halten fest, Wilhelm Sienkiewicz glaubt nicht daran, er zieht. Aber um weiter über Chopin zu reden, was wäre denn typisch Chopin?
Na, dann hören wir gleich einmal einen typischen Chopin-Walzer.
Thank you.
Das war ein typischer Chopin-Walzer.
Ja, wobei der, es gibt auch groß angelegte, größer angelegte Walzer, die so wie dieses Fragment, das ich nicht für recht halte, mit einer...
Du musst es immer wieder erwähnen, dass das nicht recht hält.
Mit einer Einleitung versehen ist. Das ist einer von den kürzeren Walzern, die beginnen sofort mit dem ersten Thema. Das ist ein bisschen so, wie Chopin es kennengelernt hat, etwa zum Beispiel bei Franz Schubert, der ja auch so viele Walzerketten und deutsche Tänze und Ländler, das kann man ja, das verschwimmt ja oft, und der wirklich da sofort zur Sache kommt. Erstes Thema, zweites Thema, erstes Thema wiederholt, zweites Thema wiederholt und so weiter. So ähnlich ist es ja hier. Wir haben jetzt ausgeblendet beim zweiten Walzer sozusagen. Also das sind so Walzerketten, das kommt dann die Nummer eins, kommt wieder, dann rundet sich's. Also das sind so ganz simple Formen. Das ist das, was die Zeitgenossen tatsächlich zum Tanzen oder auch nur zum Hören, zur Unterhaltung im Salon komponiert haben. Und Chopin hat das noch perfektioniert. Was man da ganz deutlich jetzt hören konnte, was ich zuerst gemeint habe, das ist Musik, die von einer unglaublichen Eleganz ist, in der Kurve sozusagen. Ja? Also das ist eine Melodie, die sich entwickelt, wo dann ein ähnliches, aber etwas anders gewölbtes Gebilde antwortet und dann kommt das erste wieder und so. Also das ist geschmeidig, elegant, charmant und jedenfalls nicht so wie das, was wir am Anfang gehört haben von Lang, Lang gespielt. Das ist nicht so Stückwerk, wo ein bisschen so eine Figur ist und dann eine ganz andere Figur, sondern da war ein großer, wie gesagt, ein großer Melodiker. Es ist alles sehr gesanglich und in diesem Fall, was wir jetzt gerade gehört haben, umrankt von so pianistischen Tongirlanden, die ja wiederum das an sich haben, dass sie aus den Koloraturen der Opernsänger geboren sind. Also das ist ja alles, hat ja alles was mit Arien, mit Liedern und mit dieser Gesangskunst zu tun. Diese virtuosen Primadonnen und Primi Uomini, über die wir schon gesprochen haben, in den barocken Opern. Ja. Und das geht über aufs Instrumentalvirtuosentum. Und in der Zeit waren alle vollkommen überwältigt von Paganini, der das auf den vier Seiten der Geige gemacht hat. Unglaubliche Virtuosität, unglaubliche Eleganz und Geläufigkeit. Und die Pianisten haben das übernommen. Und Chopin hat es veredelt, indem er sozusagen, was wir gerade gehört haben, das ist alles melodisch. Das ist alles Musik und nicht Zierat. Das ist seine große Stärke. Nicht?
Typisch ist dann schon auch diese Klavierläufe, wo man sehr bewegliche Finger dafür braucht, absolut, wo so munter rauf und runter und im Kreis geht.
Es gibt, also es gab, als er nach Wien kam, hat man gesagt, also finde ich ganz wunderbar, bringt es auf den Punkt. Beethoven hat Sonaten für Klavier geschrieben. Chopin schreibt Sonaten für Pianisten. Er hat von der Hand, wirklich, also es liegt, es wird einem jeder Pianist sagen, nichts liegt so in der Hand, heißt nicht, dass es leicht zu spielen ist, man muss schon üben, ja, aber wenn man Klavier spielen kann, nichts liegt so sicher in der Hand und so normal, dass man sagt, das ist so wie bei einem gut gebauten Auto, man steigt ein und muss jetzt nicht die Betriebsanleitung lesen, wo ist der Blinker, wo ist es nicht, sondern das ist dort, wo man glaubt, dass es ist, dort also ist es.
Das Klavier auch, spielt sich quasi schon selbst.
Ja, so wenn man Klavier spielen kann, ja.
Das Klischee, das ich mit Chopin verbunden hätte, das ja vielleicht auch ein bisschen bestätigt wird, ist, dass es alles sehr lieblich und lyrisch ist und auch irgendwie nostalgisch, dass man so ein bisschen schwelgen kann in diesen Klaviertönen. Und vor allem, das ist alles Klavier, also Chopin und Klavier, das gehört zusammen.
Ja, unbedingt. Also es gibt Stücke, die nicht für Klavier sind, das ist aber, das kann man in einer Hand abzählen. Also das ist nicht, also für Klavier und Orchester, also ich meine, seine beiden, wenn wir gesagt haben, der brillante Stil, der pianistische Stil, den hat er kultiviert in zwei Klavierkonzerten, die für Klavier und Orchester sind. Das sind Jugendwerke, mit denen er sofort wieder von Warschau weggegangen ist, hat er überall damit brilliert. Allerdings auch allein. Das sind Klavierkonzerte, wo man das Orchester nicht unbedingt braucht. Auch völlig verrückt, also das Gegenteil von dem, was in der Wiener Klassik war, wo sozusagen das dialogische Prinzip zwischen dem Solisten und dem Orchester, es ist immer symphonischer geworden. Bei Beethoven sind wir dann schon ganz symphonisch und das war so, das ist das direkte Vorbild für ihn und war eben nicht das Vorbild.
Also bei wenn, ihm, das Orchester ist nur ein bisschen begleitet.
Ist, ja, und man kann sogar weglassen.
Zierat.
Also man kann diese, es gibt von beiden Klavierkonzerten, also E-Moll und F-Moll, gibt es Versionen, die man als Pianist allein im Salon spielen kann. Chopin war, und das ist ein bisschen das, Salonmusik trifft ein bisschen auf das zu, das Klischee Salonmusik, auf das, was du gesagt hast, es ist lieblich und es geht ins Ohr. Und damit tut man dem Chopin natürlich Unrecht. weil er hat zwar diesen Ton, diesen Salon-Tonfall übernommen, nur serviert er damit viel, viel fragileres, differenzierteres, inspirierteres, elaborierteres als die ganzen Zeitgenossen, die da brilliert haben und die für ihn auch zum Teil sogar Lehrerpersönlichkeiten waren oder direkte Vorbilder waren. Die hießen Moscheles und Kalkbrenner und Hummel, der ein Mozart-Schüler war. Und das muss man noch dazu sagen. Also wenn Chopin auf irgendwen zurückgeht, dann geht er auf Mozart zurück und nicht auf Beethoven.
Okay. Du hast jetzt die Jugend in Polen erwähnt, du hast erwähnt den, ich sage jetzt mal, Salonlöwen.
Ja, ja.
Vielleicht zeichnen wir nach, wie es von einem zum anderen gekommen ist. Also gehen wir mal ein bisschen ins Biografische. Chopin, Frédéric Chopin, jetzt werden wir auch mal den Vornamen dazu sagen, ist 1810 in Polen geboren worden. Sein Vater war Franzose, die Mutter Polin. Ist er jetzt Pole oder Franzose?
Ja, wenn man ihn gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, natürlich bin ich Pole. Er war genauso gut im Herzen Franzose, weil der Papa eben Franzose war. Der allerdings auch, das ist ja witzig, der Vater Chopin ist geflohen vor den napoleonischen Wirren in seiner französischen Heimat, weil er stammt aus Lothringen, ist nach Polen geflohen und kam dort in die Wirren der napoleonischen und nachnapoleonischen Zeit. Polen, wissen wir, ist ja ununterbrochen umkämpft worden, geteilt worden.
Besetzt auch.
Besetzt immer wieder von fremden Mächten. Und da war also gerade wieder mal der Kampf gegen Russland angesagt. Und eigentlich wollte der Papa Chopin mit der Postkutsche zurückfahren, hat aber dann einen irrsinnigen Asthmaanfall bekommen und musste den Postkutschenplatz hergeben. Und dann hat er beschlossen, also wie er dann gesehen hat, was da los war und dass Polen eigentlich seine Staatlichkeit wird aufgeben müssen und da vollkommen untergebuttert wird, hat er sich sogar gesagt, gut, also ich kämpfe für Polen. Und er wurde sogar Offizier in der polnischen Armee. Also das ist alles sehr, sehr vielschichtig. Und Chopin, der dann ja auch weggehen musste im Zuge dieser revolutionären Wirren, hätte er zurückkehren können, weil der Zar, dem dann alles gehört hat, quasi ja dann sogar einen Ablass gewährt hat. Aber hat er dann nicht gemacht. Er hat Polen nie wieder gesehen, aber er hat natürlich mit Polonesen und Masurken polnische Nationalmusik irgendwie hochgehalten und genauso veredelt, wie er den Walzer veredelt.
Ah, Moment, Polonese kommt von Polen?
Ja, Polonese war der, historisch gesehen, der polnische Nationaltanz.
Moment, wie sieht dieser Tanz aus? Weil ich kenne Polonaise aus dieser ein bisschen peinlichen Aktion, die bei Hochzeiten gern vollführt wird, wo sich alle an den Schultern fassen und dann kreuz und quer über und unter Tischen drüber gehen.
Gut, das ist natürlich, ja, also gut, so ist es nicht.
Ist, aber das, ist das, wie sich das entwickelt hat?
Nein, aber jeder Opernball fängt mit einer großen Polonaise an. Nicht? Die Fächer Polonaise, da ziehen alle ein, das ist die Polonaise. Nicht?
Ja.
Und wir haben hat in den Opern eingezogen, Eugen Onegin zum Beispiel, seine große von Tschaikowski, seine große Polonaise, in den großen Tschaikowski-Balletten sind, also Dornröschen und Schwanensee sind Polonesen drinnen und schon bei Bach gibt es alla Polacca, das ist dann auch, das hat nicht diesen federnden Rhythmus, aber das ist das, was schon Karl Marie von Weber zum Beispiel hat immer wieder, sogar in Arien, im Freischütz gibt es das, den Polonesen-Rhythmus. Ja? Es war damals unglaublich modern. Also Weber war natürlich ein bedeutender Komponist, aber Chopin hat von den vielen Polonesen, die damals und je stärker die polnische Unabhängigkeitskrise geworden ist, umso mehr sind Polonesen komponiert worden. Chopin hat das, so wie er den Walzer ganz filigran und verfeinert gemacht hat, hat er auch die Polonesen elaboriert. Und das sind natürlich wirkliche kleine musikalische Kunstwerke. Spielen wir ruhiger mal rein.
Thank you.
Das ist also eine Polonaise.
Ja, das ist die berühmteste, das ist die große, heroische Polonaise, tatsächlich unter dem Eindruck von polnischen Unabhängigkeitskämpfen entstanden, aber natürlich schon im Exil. Er hat dann lange Zeit in Paris gelebt, also jedenfalls in Frankreich. Dort mit den ganzen polnischen Größen aus der polnischen Diaspora natürlich.
Ach so.
Also Adam Mickiewicz und so weiter, die waren letztlich alle in Paris. Aber dazu muss man sagen, ja, natürlich hat sich Chopin zu diesem Polentum bekannt. Aber ich würde jetzt einmal boshaft sagen, er war zuallererst einmal an sich selber interessiert. Er war jemand, der Freundschaften auch cool lächelnd ausgenützt hat zu seinem eigenen Vorteil. Und er war jemand, dem ganz wichtig war, ein sehr nobles Leben, ein Leben im Luxus. Heinrich Heine hat einmal gesagt, wie er ihn besucht hat, mit denen er natürlich auch gut gerannt. Er war natürlich in dieser Pariser Künstlerkolonie bestens verankert. Und Heinrich Heine hat einmal gesagt, also die Wohnung schaut aus wie der Olymp. Also er hat täglich frische Blumen bringen lassen. Das war blendend ausgestattet. Er war immer erstklassig angezogen und so. Das war ihm wichtig. Also er war schon jemand, der in großer Gesellschaft gern schon im Mittelpunkt stand und als großer Künstler verehrt worden ist. Das war ihm das Wichtigste. Und wenn er damit auch noch sozusagen erinnern konnte an das Schicksal Polens, dann war ihm das recht. Aber es war sicher nicht, so wie bei vielen anderen Exilpolen, das erste Ziel, sozusagen sich jetzt als großer Pole zu identifizieren und zu betätigen. Da würde man ihn überschätzen.
Okay. Aber umgekehrt hat Frankreich Spuren in ihm hinterlassen.
Ja, jedenfalls, ja.
Ja, also ist das auch irgendwie typisch Pariser Stil, was er gemacht hat?
Also das ist es ja. Die Frage, die du eingangs gestellt hast, war er jetzt Pole oder Franzose? Ich glaube, er war beides letztendlich. Und er hat die, sagen wir es jetzt noch, nennen wir es noch einmal so, obwohl es ein bisschen verpönt ist, die Salonmusik auf ein unglaubliches Niveau gehoben. Mhm. Es gab hunderte Polonaisen, tausende, es gab hunderte, tausende Walzer, es gab alles Mögliche. Das wurde im Salon gespielt und das war also nett und hübsch und zur Unterhaltung. Und bei ihm schwang immer dieser allerhöchste Anspruch, wo Kenner natürlich dann sofort gesagt hat, na bumm, also der ist schon, das ist schon mehr, der war ja schon als Teenager, wie man ihn dann aufs Konservatorium geschickt hat, noch in Warschau hat man ihm eindrucksvoll und ganz ausdrücklich bestätigt, er sei ein Genie im Abschlusszeugnis.
Ja, und das füttert das Ego natürlich.
Absolut. Und ich meine, Kollegen, also wie zum Beispiel Schumann, Liszt, waren absolut begeistert von seiner Musik und absolut haben das Können von ihm, das handwerkliche Können, absolut anerkannt. Nicht? Also Schumann schreibt, Hut ab, meine Herren, ein Genie. Chopin war über Schumanns Musik gar nicht so angetan, zum Beispiel. Nicht? Mit Liszt war er wirklich befreundet, also den hat er akzeptiert. Und da muss man jetzt sagen, Salonmusik, wir haben ein bisschen ein falsches Verständnis davon. In diesen Salons, wo das gespielt worden ist und wo er gespielt hat, da verkehrten wirklich die größten Kenner. Und natürlich auch die Adabeis, das ist ja eh logisch. Die sind ja sowieso überall. Die sind ja auch bei den Salzburger Festspielen. So gut kann das gar nicht sein, dass es einen Haufen Adabeis da.
Aber angeblich sind auch bei den Salzburger Festspielen ein paar Musikkenner.
Eben. Und genauso ist es in den Salons gewesen. Nicht? Und die waren aber viel näher dran an dem, wenn der gespielt hat. Liszt war der Mann für die großen Säle. Der hat die Klaviere zertöppert. Dem Chopin haben sogar Kritiker vorgeworfen, dass sein Ton eigentlich im Konzertsaal zu dünn ist.
Und wenn er selber gespielt hat oder ist das gemeint seine Komposition?
Nein. Die Kompositionen sind alle erst klassikst. Also das
wurde auch anerkannt. Also er hatte den Erfolg zu Lebzeiten.
Absolut.
Auch
nein. Er war wirklich ein Anerkannter und es ist so. An Chopin kommt bis heute ein Pianist, der einer sein will, nicht vorbei. Er kann sogar einen Bogen um Franz Liszt machen, den viele nicht mögen, aus verschiedenen Gründen. Muss genau eine Sendung machen.
Das werde ich dich dann mal fragen, liebe ich sehr.
Aber abgesehen davon, an Chopin kommst du nicht vorbei. Du musst spielen die Beethoven-Sonaten, gar nicht so sehr die Mozart-Sonaten, noch weniger die Haydn-Sonaten, leider großartige Musik, aber die Klaviersonate fängt mit Beethoven an sozusagen, auch wenn es nicht stimmt, historisch gesehen nicht. Und dann das kleinere, kürzere Klavierstück, die Polonaisen, die Masurken, die Walzer, die Impromptus und dann die das sind alles relativ, sagen wir, simple Formen. Da kommt es nur darauf an, was man innerhalb dieser Form sagt. Und dann die etwas komplexeren Sachen wie die Balladen und die Scherzi. Und dann natürlich die beiden großen, er hat mehrere geschrieben, aber die zwei große Klaviersonaten, B-Moll und H-Moll. Also das ist schon Musik, wo er auch größere Formen und fantasievollere Formen schreibt. Und alles das ist für den großen Konzertsaal gut geeignet, aber auch fürs Spiel im Salon. Er selber als Pianist war eher ein Salonpianist. Das sagt aber gar nichts über die Qualität aus. Und als Pianist, wenn ich sozusagen, also diese kleineren Stücke muss ich im Repertoire haben. Da führt kein Weg vorbei. Das ist der Komponist, der Sonaten für Pianisten geschrieben hat, um das noch einmal zu zitieren. Und die Pianisten sind heilfroh, dass diese Pianistenmusik existiert auf diesem enormen Niveau. Kompositorisch, nicht?
Eine der langsamsten berühmten Melodien, die man so kennt.
Ja, aber der berühmte Trauermarsch. Okay. Nicht? Also ich meine, wir kennen das. Okay. Gibt es in Sonaten, das ist der dritte Satz der B-Moll-Klaviersonate, der Nummer 2, aber in Wirklichkeit die erste bedeutende Sonate, die er geschrieben hat. Und jetzt kann man sagen, was hat der Trauermarsch verloren? Gut, bei Beethoven gibt es den Trauermarsch auch in einer Klaviersonate im Übrigen und natürlich vor allem als zweiten Satz der Eroica.
Also Trauermärsche sind die oft Teil einer Sonate.
Kann eben sein. Also selbst bei Beethoven gibt es das schon, der Übervater ist und wenn der sich das erlauben kann, kannst du Chopin vielleicht auch. Dieser Trauermarsch ist natürlich losgelöst worden und wird bei jedem besseren Staatsbegräbnis wird das gespielt als Trauermarsch. Ohne den Mittelteil unter Umständen, also einfach das ist wahrscheinlich der berühmteste Trauermarsch der Welt. Nicht? So, jetzt kann man sagen, na gut, das ist auch schon wieder sowas, das ist zwar jetzt nicht lieblich, aber das ist so herrliche Gebrauchsmusik, so wie man das dem Walzer spielen kann zur Unterhaltung oder Hintergrundberieselung, kann man das spielen zum Zweck Begräbnis. Ja? Nun muss man jetzt sagen, gut, ja, erstens einmal, man muss einmal so einen guten Trauermarsch zusammenbringen, den die ganze Welt kennt. Und zweitens, das steht in einem hochinteressanten, kompositorisch sehr komplexen, viersätzigen Gebilde namens Klaviersonate Nummer 2 und hat innerhalb des dramatischen Gangs der Handlung mit einem sehr dramatischen ersten Satz und einem hochbewegten Scherzo beginnt und mündet dann in diesen Trauermarsch. Und da wird man ja also sozusagen in irgendeine Stimmung versetzt und da wird eine Geschichte erzählt, so wie in jeder besseren Symphonie oder in jeder besseren Sonate. Das hat eine Taktung, eine dramaturgische. Schneller Satz, langsamer Satz, der kann traurig sein oder besinnlich oder sonst irgendwie. Und dann wieder ein schneller Ausschmeißer. Das ist eine Dramaturgie, die gut funktioniert. Und mit der kann man natürlich je romantischer wir werden, und Chopin ist einer der ersten großen, wirklichen Romantiker der Musikgeschichte, wird das mit Geschichten überlagert. Apropos Salon, ein Salonalbum, da kennen wir die Charakterstücke. Typisch die Lieder ohne Worte von Mendelssohn. Da gibt es ein Spinnerlied und da gibt es ein venezianisches Gondellied und da sieht man also wirklich den Gondoliere da dahin rudern, nicht? Also das ist so Programmmusik für den Salon, auch bei Mendelssohn natürlich sehr, sehr gut gemacht. Da gibt es Millionen Stücke, die heißen auch so ähnlich und sind natürlich also billigste Konfektionsware.
Chopin ja, konnte billig, das. Also die Komponisten haben sich da auch was ein bisschen
bemühen müssen. Die haben sich was getan, haben damit auf einmal auf jeden Fall Geld verdient und jeder hat geglaubt, er ist Johann Sebastian Bach. Ich meine, Alban Berg hat einmal wunderbar gesagt, beim Komponieren glaube ich immer, ich bin der Beethoven und wenn ich es dann herkomme, drauf, ich bin höchstens der Bizet. Ja? Also man kann da
so. So haben sich die Komponisten auch aneinander gemessen.
Ja, das ist ja genau.
Also, auf wen hat sich Chopin bezogen? Wer wollte er sein?
Nein, also wie gesagt, am ersten auf Mozart und, Stichwort war schon, Bach. Mhm. Von Jugend an hat Chopin Bach studiert.
Und hat gesagt, ich werde der nächste Bach.
Nein, der war schon eitel genug zu sagen, ich bin der erste Chopin. Also das soll man nicht unterschätzen. Aber Bach war für ihn ein wahnsinniges Vorbild und damit ist er natürlich schon, hebt er sich schon ab vom Großteil der übrigen Romantiker, für die dieser angewandte Kontrapunkt von Herrn Bach eher was Mühseliges war. Aber Chopin hat in Konzerten wirklich Bach gespielt. Das gab es damals ganz, ganz selten. Okay. Also Bach und Mozart waren die Leitsterne. Und natürlich, was die Sonate betrifft, war natürlich Beethoven das Vorbild, an das er mit der B-Moll-Sonate durchaus heranreicht. Denn so wie in der Eroica, wo auch der Trauermarsch drinnen ist, der dann überwunden wird sozusagen, der Tod des Heroen und dann am Schluss quasi die Aufnahme in den Olymp, das ist irgendwie so die Geschichte, die Beethoven da erzählt. Und wenn wir diese Beschreibung jetzt anwenden auf die Chopin-Sonate, dann muss man sagen, dritter Satz ist dieser Trauermarsch. Und dann ist ja die Frage,
den wir gerade gehört haben.
Und dann ist ja die Frage, jetzt kommt das Finale. Und da fragt man sich dann, so wie bei Märchen, wenn die Oma das Märchen vorliest, wie geht das aus? Frisst der Wolf das Rotkäppchen oder gewinnt das Rotkäppchen? Und der Wolf muss dran glauben. Und jetzt kommen wir also bei Beethoven nach dem Trauermarsch, das triumphale Ende. Also da gewinnt der Wolf eindeutig nicht. Jetzt hören wir mal das Finale der Chopin-Sonate.
Ich hätte jetzt ganz lang nicht sagen können, wie es ausgeht, aber zum Schluss würde ich sagen, ich glaube, der Wolf gewinnt.
Das glaube ich auch in diesem Fall. Also jedenfalls
geht eher düster, dramatisch
wir
aus.
Den toten Helden nicht in den Olymp, sondern da, das ist oft gesagt, da weht ein eisiger Wind übers Grab.
Ja.
Also das ist nun wirklich, muss ich ja mal vorstellen, das geht die ganze Zeit im Unisono dahin.
Also Unisono?
Also beide Hände spielen das Gleiche.
Ah ja.
Also in Oktaven. Okay. Und das ist Musik. Das hat es vorher nicht gegeben. Das ist 1839, 40 entstanden etwa. Und ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, die Zeitgenossen haben erwartet, also die haben gerade einmal noch den Trauermarsch vielleicht akzeptiert. Also ein dramatischer erster Satz, ein Scherzo, ein bisschen zum Ausruhen, aber auch nicht wirklich. Und dann dieser tragische Trauermarsch, der hat einen lyrischen, schönen Mittelteil, einen besinnlichen, aber hört dann wirklich als Trauermarsch wieder auf. Dann wartet man, was passiert jetzt? Und dann kommt das. Und das war Musik, die im wahrsten Sinn des Wortes unerhört war. So etwas Irres hat es vorher nicht gegeben. Also da sieht man schon, dass dieser Frédéric Chopin, der Schöpfer von hübschen Walzer und kleinen Tänzchen für den Salon, das stimmt da schon nicht, weil wie gesagt, weil die sehr gut gemacht sind, also das ist bestes Kunsthandwerk, aber der dann so etwas vorlegt, wo die Zeitgenossen, die das gehört haben, natürlich gesagt haben, die haben gar nicht gewusst, wohin. Das ist schon eine Herausforderung und das ist ja bis heute eine solche Sonate, ja, wenn einer Klaviermusik gut kennt, dann weiß er, wie es weitergeht. Das ist ja unser aller Schicksal. Wir haben alle die dritte Beethoven so oft gehört und so.
Wir alle nicht.
Du nicht, aber ich. Und wenn man dann in der 20. Reihe im Musikverein sitzt, weiß man schon bei jedem Ton, was nachkommt. Man ist nicht mehr überrascht. Also ist man auch bei der B-Moll-Sonate von Chopin, da weiß man, nach dem Trauermarsch kommt dieses verrückte.
Ja, bist du bei Chopin noch überrascht?
Ich bin nicht überrascht, aber ich versuche dann immer so zuzuhören mit der Frage, was würde jemand sagen, der das zum ersten Mal hört? Das ist ganz wichtig. Und wie weit kann ein Interpret mir genau dieses Gefühl vermitteln? Das sagen, pass auf, ich spiele da jetzt was vor, aber das ist doch absolut irre.
Also ich habe jetzt den Luxus vor mir, ich darf das ganze Chopin-Opus zum ersten Mal hören. Das, was du jetzt leider nicht mehr machen kannst.
Ja, das kann ich nicht mehr machen. Ist ein tolles Erlebnis. Ich hab das meiste vor mir. Aber wir haben jetzt gerade gehört, das ist jedenfalls das Gegenteil von dem, was wir am Anfang gesagt haben, wo du gesagt hast, also das ist so lieblich und also der ist nicht immer lieblich. So ganz und gar nicht.
Okay. Was die Person Chopin anbelangt, hast du jetzt ein Bild gezeichnet, das würde ich jetzt so skizzieren. Dieser Mann lebte gerne im Luxus und er konnte es offenbar auch. Mhm. Er sah sich selbst als großer Komponist und wurde aber auch so gesehen. Also im Gegensatz zu anderen Komponisten, wo man dann oft hört, die wurden zu Lebzeiten überhaupt nicht als das erkannt, was sie sind. Die wurden erst viel später entdeckt. Viele Komponisten haben ja auch teilweise in Armut gelebt. Das war offenbar, der hatte da kein Problem, so wie du
Nein.
das erzählst.
Also in Armut hat er definitiv nicht gelebt, wobei die Vorstellung, dass er von seiner Musik leben konnte, ist nur die halbe oder ein Viertel der Wahrheit. Mhm. Ja. Weil natürlich, ja, haben sich die Dinge dann ganz gut verkauft, aber im Wesentlichen hat sich Chopin finanziert, indem er für die große Pariser Gesellschaft Unterricht gegeben hat.
Okay.
Die erste, die Unterricht genommen hat, war die Ehefrau von Rothschild, dessen Salon er groß geworden ist. Daraufhin haben alle höheren Damen mussten bei ihm Unterricht nehmen. Und das war sicher nicht lustig, weil die waren alle völlig untalentiert oder 99%, aber 20 Goldfranc Honorar pro Stunde. Das war wahnsinnig viel Geld und damit hat er sich finanziert.
Ja, und er hat sich dann in den Kreisen bewegen können, in denen er sich offenbar auch bewegen wollte.
Ja.
Er hatte offenbar ein sehr großes Ego, wenn ihm von kleinen Kindalter an gesagt worden ist, wie talentiert er nicht ist und wie genial er nicht ist.
Ja, genau.
Und ich habe Fotos oder Bilder von ihm gesehen, wo man sieht, dass er so eine Föhnwelle hatte, fast ein bisschen eine Karl-Heinz-Grasser Frisur.
Ja.
Also man hat schon das Gefühl, da ist ein Typ, ein sehr stolzer Typ mit einem großen Ego.
Absolut.
Vielleicht auch ein eitler Mann.
Das war er zweifellos.
Ja.
Das war er zweifellos. Und die Damenwelt ist ihm zu Füßen gelegen. Ich glaube auch, dass ihm etliche Herren zu Füßen gelegen sind. Wie weit das dann geführt hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, er ließ sich gerne verehren von allen Seiten, sagen wir mal so. Ja.
Was war in seinem Privatleben so los?
Nein, im Privatleben war viel los natürlich. Er war immer unglücklich verliebt und er war mit einer polnischen jungen Dame verlobt, die hat aber dann den anderen geheiratet und das hat er lang nicht überwunden und dann hat sich eine gewisse Georges Sand seiner angenommen, eine Dichterin oder sagen wir, Schriftstellerin, die
Georges ist aber eher ein
Die auch im Männerkostüm aufgetreten ist, die geraucht hat wie ein Schlot und daher als absolut
unfeminin
gegolten hat und als also ein bisschen Outlaw, aber faszinierend und dann in der großen Gesellschaft doch sehr, sehr gut vernetzt. Und die hat sehr um den Chopin geworben, weil sie gesagt hat, sie hat auch einem Freund von ihm geschrieben, also ich könnte ihn doch quasi bemuttern. Also das ist jetzt ganz gut, ein 40-seitiger Brief, wo sie erläutert, was sie alles für ihn tun könnte. Und er hat sich lang nicht, er schreibt sogar irgendwo, ist das überhaupt eine Frau und so. Also er war sich da gar nicht so sicher, ob er das will. Und hat sich dann aber doch, sie muss wirklich eine faszinierende Person gewesen sein, hat sich dann herumkriegen lassen sozusagen und dann gab Flitterwochen auf Mallorca. Legendär, da waren die ersten großen Anfälle mit Blutstürzen. Er ist ja dann schwindsüchtig zugrunde gegangen, muss man sagen, mit 39. Ja, das hat sich alles auf Mallorca ereignet, aber es ist eine Zeit lang, ein paar Jahre war das die große Lebensfreundschaft. Sie war sein Lebensmensch. Das ist dann auseinandergegangen, weil sie hatte aus einer Ehe einen Sohn und eine Tochter. Und die Tochter hat dem Chopin auch dann ein bisschen schöne Augen gemacht. Und dafür wurde er dann nicht informiert, als Stiefvater quasi, dass diese Tochter sich verlobt hatte. Noch dazu mit einem, wo er gesagt hat, das ist der reine Schlägertyp und ein reiner Erbschleicher. Und wer so viel
das klingt also kompliziert.
Ja, äußerst komplizierte Lebensgeschichte hat er vielleicht auch gebraucht, um seine doch sehr komplexen und wie wir ja auch gehört haben, sehr inhaltlich vielschichtige Musik zu komponieren. Und wenn man jetzt sagt, was wäre ganz typisch, wo hört man quasi das Tagebuch von Frédéric Chopin, dann kann man sagen, da muss man sich seine Masurken hernehmen. Die Masurka war, das wissen wir, also kommt von den Masuren, das war ein polnischer Tanz, lange nicht so gefestigt über die Jahrhunderte wie die Polonaise, die natürlich auch ihre Wandlungen durchgemacht hat, aber unter dem Titel Masurka, vor allem in den Zeiten der polnischen Unabhängigkeitskriege oder Auseinandersetzungen, war dann schon so ein Zeichen, das man gesetzt hat für Polen sozusagen. Und da schwangen aber dann unterschiedlichste polnische Tanzformen mit. Und Chopin hat Masurken improvisiert am Klavier schon als Teenager und hat da vor allem Musik, ländliche Musik aus der Sommerfrische, die er gehört hat, wo getanzt worden ist und da ist gestampft worden und gerufen worden und gesungen worden dazu. Und diesen Rhythmus, das ist ein Stück im Tanz im Dreiertakt, wo aber der Zweier besonders betont wird, also das gibt's wirklich nur in der Masurka, das hat er in allen Ausprägungen fröhlich, aber auch oft zutiefst melancholisch komponiert. Und das ist manchmal schnell, manchmal langsam. Wie gesagt, manchmal kommen andere Tanzformen da herein, heißt immer Masurka. Und da gibt es manchmal so ganz tief traurige, ganz persönliche Befunde einer Befindlichkeit, die jedenfalls also alles andere als fröhlich gewesen ist. Thank you. Also das ist, glaube ich, Musik, die ist wirklich ganz, ganz in sich versunken. Und am Schluss, bei dem Schlusstakt, den wir da gehört haben, der so ein bisschen so hinaufjauchzt quasi, da kann man noch irgendwie spüren, diesen Rest von Temperament eines improvisierten Tanzes vielleicht, dass da plötzlich dann noch ein Ding, aber es ist schon müde und es ist eine desperate Stimmung. Das ist eine der typischen Chopin Masurken, wie gesagt, da gibt es auch viel lebhaftere und springlebendige, aber das ist auch so ein typischer, man möchte fast sagen, ein Tagebucheintrag. Mhm. Und was wir da auch gehört haben, dass plötzlich die Harmonie so hinunter sinkt. Er war harmonisch unglaublich reich differenzierend. Das waren die Zeitgenossen, die berühmten Pianisten-Zeitgenossen, alle nicht. Also was bei Chopin erstens wichtig ist, ist diese unglaubliche Kunst, eine Melodie zu singen und weiterzuentwickeln. Und zweitens, sie unter Umständen mit einer Gegenstimme zu versehen, das nicht nur sozusagen eine Begleitung ist, sondern dass die Begleitung auch fast nach dem Bachschen Vorbild, aber halt romantisch verbrämt, eine kontrapunktische, wie man sagt, Nebenstimme wird, zweite Stimme wird. Also dass da zwei Stimmen singen, das ist das eine. Und vor allem, dass die Harmonik viel reicher ist als nur erste, vierte, fünfte Stufe und wieder erste Stufe. Wie es in den meisten Dingen, bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, Salonmusik, muss sie so einfach wie möglich ist. Einfach ist hier gar nichts. Mhm. Auch in diesen kleinen Masurken. Ja, das ist ganz, ganz reich schattiert, auch im Innern, also auch harmonisch gesehen.
Waren die Tänze von Chopin je zum Tanzen gedacht?
Eher nicht. Sie sind eher stilisiert nach einem Vorbild, wie er es auch ein bisschen kennenlernen konnte, dass man schon, er war ja in Wien eine Zeit lang, mhm, und hat hier natürlich gehört die Wiener Tanzmusik, war noch zu Lebzeiten von Lanner und Strauss Vater, und da war ja zum Teil schon die Ablösung vom Tanzpodium, dass diese elaborierteren der Walzer von Lanner und Strauss hat man schon auch im Konzert quasi gespielt, nur zum Zuhören. Und die Strauss-Söhne haben ja dann sozusagen einen neuen Walzer präsentiert, wenn er auch bei einem Ball präsentiert wurde, stand man still, um den neuen Walzer von Johann Strauss' Sohn zu hören. Und beim zweiten Mal ist er dann erst, da wurde er applaudiert, je nach mehr oder weniger stark. Und beim zweiten Mal wurde erst getanzt. Diese Entwicklung fängt bei Chopin an. Das ist schon sehr, sehr kunstvoll, artifiziell aus einem Tanz herausgeboren. Ich meine, bei der Masurka, die wir gehört haben, kommt man nicht auf die Idee zu tanzen.
Höchstens wenn, vielleicht ein bisschen zu schwellen.
Ja, zum Beispiel. Nicht? Also das ist dann noch da. Was gemacht worden ist, man hat für Ballett-Choreografien sehr viel Chopin-Musik adaptiert und orchestriert. Und da können wir auch einmal kurz hineinhören, wie zum Beispiel so ein originales Stück von Chopin klingt. Also das ist der originale Walzer von Chopin. Könnte man natürlich auch so tanzen, aber noch viel besser tanzt sich's, wenn man jene Variante, orchestrierte Variante hört, die für das Ballett, ganz berühmtes Ballett Les Sylphides, also die Sylphiden, für Orchester geschrieben wird, um es im Opernhaus von Corps de Ballet tanzen zu lassen. Thank you.
Ja, dazu kann ich es mir schon vorstellen, dass man da das Tanzbein schwingt.
Da kann man sehr gut tanzen dazu, aber natürlich diese zuckersüße Instrumentierung bringt die Musik von Chopin schon wieder in Richtung des Salonmäßigen, in der schlechten Variante der Bedeutung dieses Wortes.
Ja, aber also sagst du, dass Salonmusik was Schlechtes ist, oder ist das anerkannte Meinung, dass Salonmusik eher minderwertig ist?
Nein, nein, also wir haben sie im Zuge dieses Podcasts jetzt immer wieder abgehandelt. Also ist natürlich an sich, kann es, wenn es so ist wie bei Chopin, wenn es so ist, wie es bei Schubert war, der ja auch im Salon Klavier improvisiert hat, na, dann war das natürlich die höchste Kunstfertigkeit. Mehr kann man ja nicht erreichen. Ja? Aber sozusagen das Epitheton Salonmusik wird eher pejorativ verwendet. Das muss man schon sagen. Also eher als Schimpfwort. Ja.
So eine Salonmusik aber auch.
Ja, genau. Ja, ja, genau, genau. Na, das ist Salonmusik. Das nicht? Ist Salonmusik. Also so gesehen, das, was wir die orchestrierte Variante, ist schon ein bisschen so, kann man schon abschätzig sagen, naja gut, das ist ein Kitsch. Nicht?
Also sobald es orchestriert ist, dabei ist ja gerade, wenn es von einem Orchester gespielt wird, das passt ja gar nicht mehr in einen Salon rein, da braucht man
das
Platz.
Das stimmt. Nein, aber da könnte man sozusagen diese abwertende Meinung hereinbringen und sagen, naja gut, also das ist schon ein bisschen Zuckerdosen, Spieldosenartig. Ja? Was ist am verkitscht. Klavier nicht ja. so ist, es ist verkitscht. Mhm. Nicht? Und das hat man mit Chopin natürlich zuhauf gemacht. Es gibt also in den Präludes gibt es ganz berühmte Dinge, die auch, ich glaube, filmmusiktechnisch kaputt gespart worden sind. Prälude in A-Dur, also ein Präludium aus einer Serie von Stücken dieses Namens, Opus 28. Das ist natürlich missbraucht worden bis zum geht nicht mehr. Natürlich Wunder, wenn man es so allein stehen lässt. Tatsächlich ist es Teil einer wohl kalkulierten Abfolge von Präludes, durchaus nach dem Vorbild von Bach, den er immer mit sich geführt hat, das wohltemperierte Klavier, nur hat nicht er auch noch Fugen geschrieben, aber in allen Tonarten Präludien. Und das ist eine Abfolge, wiederum tagebuchartig, von ganz unterschiedlichsten Stimmungsbildern. Und wenn man das so hört, sagt man, na, das ist nett. Ja? Wenn man es im Gesamtzusammenhang hört, gewinnt das eine vollkommen andere Dynamik. Und ich würde vorschlagen, als wenn wir schon gegen den Schluss dieses Podcasts kommen, da würde ich jetzt anschließen, das allerletzte dieser Präludes, so hört der Zyklus nämlich auf. Und da werden wir gleich hören, das ist schon wieder gar nicht lustig, sondern das ist Musik, die stürzt in den Abgrund. Thank you. Also das ist Musik, da bleibt einfach nichts über. Das ist, man würde jetzt sagen, eigentlich purer Nihilismus in Töne gegossen. Nicht? Mhm. Also da hat niemand mehr den Eindruck, dass das jetzt ein hübsches Salon-Albumblatt ist, wo man mit einem Stück Zucker mehr im Tee zur Tagesordnung übergehen kann. Mhm.
Du hast schon kurz erwähnt, dass Chopin mit nur 39 Jahren gestorben ist. Dieser Mann, der ja mit 20 Jahren nach Frankreich gegangen ist und nie nach Polen in sein Geburtsland zurückgekehrt ist, ist dann auf gewisse Weise nach seinem Tod doch zurückgekehrt, oder?
Ja, das ist eine, ich würde sagen, heute empfindet man sowas eher als grauslich, obwohl man weiß, dass von Potentaten die Herzen woanders bestattet werden als der übrige Leichnam. Tatsächlich wurde der Leiche Chopins das Herz entfernt und die Schwester hat es nach Polen gebracht und es ist in einer polnischen Kirche extra beigesetzt worden. Ja. Natürlich, Chopin ist als Komponist der polnische Nationalheilige. Er selbst hat auch nichts dagegen unternommen, dass man das so sehen konnte, aber es wäre schon sehr vermessen, wenn man seine Bedeutung auf das reduzieren wollte. Also das war es gar nicht, sondern er war schon für die Musikgeschichte einer der bedeutendsten Komponisten, also jedenfalls in der Romantik einer der führenden Komponisten und für Pianisten, wie gesagt, absolut unausweichlich.
Da kommt man nicht vorbei. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Das hilft uns, dass auch noch mehr Menschen auf unseren Podcast stoßen können.
Und wenn Sie uns etwas mitteilen möchten oder vielleicht einen Wunsch äußern möchten, worüber wir einen Podcast machen könnten, dann ein Mail genügt unter podcast@diepresse.com.
Ciao.
Wiederhören.